So, jetzt. Hallo, herzlich willkommen, ich sag mal euch allen, Ihnen allen, zum Abschluss von 4 Tagen Planspiel im Bundestag. Mein Name ist Markus Preis, ich bin der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios hier quasi direkt um die Ecke und habe heute Morgen zwischen anderen Terminen nochmal die Gelegenheit gehabt, kurz in euer Tun reinzugucken. Aber bevor ich euch dazu noch kurz was sage, möchte ich ganz kurz die Gäste heute vorstellen, die eure Erfahrung abgleichen sollen mit der Realität. Ich gehe einfach meine Reihe durch. Rolf Mützenich von der SPD, Henrik Hoppenstedt von der CDU. So geht's. Ha? Mehr Jugendwagen. Irene Mihalec von den Grünen. Ria Schröder ist da von der FDP. Für die AfD Alice Weidel. Dorothee Beer vertritt die CSU. Heidi Reicheneck ist für die Linke hier. Und Klaus Ernst für das BSW. So, und jetzt würde ich vorschlagen, nehmen Sie doch alle mal ganz kurz Platz, außer Sie, denn es gibt noch einen im Sitzen. Es gibt noch einen Fototermin, wenn Sie sich vielleicht einmal ganz kurz nach hinten drehen könnten. Und ich gehe mal aus dem Bild. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich habe heute Vormittag mal in eure Debatten reingeguckt und schade, dass wir jedenfalls nicht real darüber berichtet haben. Wir haben natürlich auch über das Planspiel berichtet innerhalb der ARD. Aber ich habe eine unglaublich lebendige Debatte gesehen. Wahnsinnig argumentativ, konfrontativ, auch zielgerichtet und war trotzdem gleichzeitig überrascht, wie ihr euch in so kurzer Zeit eingearbeitet habt, aber auch ein bisschen schockiert, wie schnell ihr den Duktus so komplett übernommen habt, als ob ihr schon 3 Legislaturperioden hier gesessen habt. Und ich habe mich gefragt, habt ihr versucht, das möglichst gut zu imitieren? Oder muss man einfach so reden, um auf den Punkt zu kommen, um die eigene Position klarzumachen und eben auch andere zu überzeugen? Was ich auch gelernt habe, ist, die junge Generation akzeptiert keine Zwischenfragen. Nein, 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 hier rede ich. Nochmal, es war sehr, sehr schön, das anzusehen. Und das Ziel jetzt ist, eure Erfahrungen abzugleichen mit dem, den die Politiker hier jeden Tag machen. Und deswegen freue ich mich auf eure Fragen, um festzustellen, ja, was hat euch diese Tage gebracht? Was nehmt ihr davon mit? Und bevor wir starten, habe ich noch eine Frage. Nach 4 Tagen Planspiel, wer von euch hat Lust, Politiker zu werden? Okay. Herzlichen Dank. Ich frage das Ganze am Ende nochmal, wenn ihr die Realität kennengelernt habt. Okay, ich gebe mal die Runde frei und du könntest eventuell über das Mikrofon direkt hier fragen. Hier vorne. Ja. Alle anderen müssten dann ein Mikrofon im Saal nehmen. Ja, wäre vielleicht ganz nett, ja.
Okay. Hi, freut mich sehr. Meine Frage wäre vielleicht an Sie vor allem. Wir hatten bei uns in der ersten Fraktionssitzung, ging es so ein bisschen einher und es gab viele Leute, waren zwiegespalten. Und gerade bei der Linken, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, gab es ja die Fraktionsspaltung. Und mich würde interessieren, nein, das, nein, oh mein Gott. Nein, aber es ist, nein, mir geht es darum, oder an Sie beide vielleicht, aber ich glaube, in anderen Fraktionen gibt es ja genauso Probleme. Teilweise werden Leute gemobbt und was auch immer. Wir wissen von den WhatsApp-Chats aus gewissen Fraktionen. Und der Punkt ist, was ich fragen wollte, wie geht man gerade in so brennenden Punkt miteinander um, weil auf der einen Seite hat man andere Parteien und man verbündet sich mit anderen und so weiter, aber auf der anderen Seite hat man innere Konflikte und die darf man ja eigentlich nicht nach außen zehren, weil man ja geschlossen bleiben will. Und das ist also vor allem in der politisch Linken ja häufig ein Problem, dass sie sich aufspaltet, was ja aus einem guten Gedanken herauskommt, aber es schadet ja oft im linken Spektrum. Und ich wollte fragen, wie läuft das in der Bundestagsfraktion? Wie versucht man damit umzugehen, dass das eigentlich nicht eskaliert? Ist jetzt in dem Fall passiert, aber wie, genau.
Antworten Sie gerne.
Mal an, genau, gute Idee. Ja, Linke und Spaltung und Streit, weiß ich jetzt, kann ich gar nicht so verbinden, ehrlicherweise. Aber ich versuche mal mein Bestes. Also du hast natürlich recht. Es gibt in jeder Partei, in jeder Fraktion Streitigkeiten. Wir haben halt ein unglaubliches Talent, das auf der großen Bühne zu zelebrieren. Und die anderen Kolleginnen werden es bestimmt nicht offen zugeben, aber auch bei Ihnen kracht es ganz schön. Und das ist nun mal so, dass es diese Spaltung gab. Was soll ich dazu sagen? Da kann Klaus, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, warum man das getan hat. Ja, es ist ja einfach so. Ich bin ja geblieben bei meiner Partei, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sie wirklich die zentralen Probleme erkannt hat und auch die Antworten auf die sozialen Fragen stellt. Ich habe mir immer gesagt, ich will am Ende des Tages noch in den Spiegel gucken können. Ich gehe hart in die Sache rein in meiner Partei und auch darüber hinaus. Das können die KollegInnen auch bestätigen. Aber immer auf einem Niveau, wo ich am Ende sage, okay, alles klar, ich bin noch Mensch geblieben und ich mache Politik nicht als Selbstzweck, sondern weil ich für euch, für dieses Land was verbessern will. Und das ist am Ende die Hoffnung. Ich kann am Ende auch nur mein eigenes Verhalten ändern und nicht das von anderen.
Also an Heidi lag es nicht, dass wir auseinandergingen. Sondern es gab natürlich klare Gründe, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder bei den Leuten mit unseren Themen ankommen. Wir hatten den Eindruck, die 10, die rausgegangen sind, dass wir das in der alten Partei nicht hinkriegen. Die Wahlergebnisse geben uns eigentlich recht, dass es was Neues brauchte. Aber der Umgang untereinander, das war, glaube ich, die Frage. Das war eher das Klimatische. Der Umgang miteinander ist natürlich unterschiedlich. Es gibt Leute in der Linken, nach wie vor, die ich sehr schätze. Das ist umgekehrt auch bei den Linken so. Die schätzen uns sehr. Und es gibt Leute, wo man halt nicht so gut kann. Das allerdings, da hat Heidi recht. Das gibt es in jeder Fraktion. Also ich bin durchaus auch befreundet mit Leuten, selbst in der CDU oder in der CSU. Da klappt es besser als manchmal in der eigenen Partei. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen.
Ganz herzlichen Dank. Ich will ganz kurz noch mal darauf hinweisen, es wäre wirklich schön, wenn ihr eure Erfahrungen, die ihr jetzt die 4 Tage habt, sozusagen nochmal abgleicht mit der Realität. Deswegen gebe ich die Frage nochmal ganz kurz zurück. Hattest du denn das Gefühl, in der Partei, wo du warst, ja, gab es das Gefühl, wir spalten uns ja auch gleich?
Hallo? Ja, in der ersten Fraktionssitzung ging es, also wir waren in der Gerechtigkeitspartei und da ging es ziemlich zur Sache. Aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass wir natürlich alle frisch unsere Rollen bekommen haben und so weiter. Und ich glaube, das ist ja völlig okay. Aber gestern zum Beispiel in der Fraktionssitzung ging es eigentlich voll klar. Aber da kommen, also als ich in dieser ersten Fraktionssitzung saß, kamen mir schon einige Gedanken hoch, wie es ja wohl in den echten Fraktionen sein wird, gerade bei vielen heiklen Themen.
Ich gebe die Frage noch einmal vielleicht ganz kurz weiter an Rolf Mützenich. Inwiefern ist das Managen von internen Konflikten, auch persönlichen, Teil der Arbeit eines Fraktionschefs?
Ich würde mal sagen, das ist die Hauptaufgabe. Das muss der Fraktionsvorsitzende tun. Ich bin kein Neutrum, schon gar kein politisches Neutrum, habe meine Ansichten, darf das auch für die Fraktion gelegentlich äußern, will es aber auch nicht übertreiben. Ich bin ja vor 5,5 Jahren in einer Schwächephase meiner Fraktion, nachdem Frau Nahles den Parteivorsitz niedergelegt hat und den Fraktionsvorsitz auch, an ihre Stelle getreten, und dass das jetzt so lange geht, hätte ich persönlich auch nicht erwartet. Aber das Management ist sozusagen natürlich mit den parlamentarischen Geschäftsführern. Ich weiß nicht genau, ob Sie auch parlamentarische Geschäftsführer gewählt haben, die sozusagen für den Ablauf, für die Tagesordnung und Ähnliches zuständig sind. Frau Mialic wird viel davon berichten können, was das bedeutet, weil wir uns heute Morgen schon um 8 dazu auseinandergesetzt haben. Ja, also das spielt schon eine Rolle. Vielen Dank. Und ich wollte auch mich bedanken, dass Sie überhaupt die 4 Tage hier auch es ausgehalten haben und auch miteinander. Vielen
Dank. Sehr so viele männliche Wortmeldungen, aber ich nehme gerne meine weibliche.
Ich muss das hier noch ein bisschen herausfinden mit den Mikrofons. Okay, dann ist ja nicht so schlimm. Ich habe eine Frage an Alice Weidel, unabhängig zu ihrer politischen Meinung. Wie fühlt es sich an, als Frau an einer männerdominierten Partei an die Spitze zu kämpfen und an der Spitze zu stehen? Was sind dabei Ihre Herausforderungen gewesen in Ihrer Karriere? Dankeschön.
Das ist im Übrigen eine sehr gute Frage, die eigentlich alle jungen Frauen bewegen sollten. Ich komme, vielleicht hole ich doch ein bisschen weiter aus. Ich finde es erstmal ganz toll, dass Sie alle heute und auch die vergangenen Tage hier seid, um hier auch dieses Planspiel mit durchzumachen. Ich glaube, das tut allen sehr gut, schon sehr früh zu erfahren, wie es sich anfühlt und was es heißt, eben auch relevante Entscheidungen für unser Land zu treffen. Frauen in der Politik nicht nur, sondern auch Frauen im Berufsleben. Wie fühlt es sich dort an? Also ich glaube, dass es der AfD nicht allein zu eigen ist, dass sie männerdominiert ist. Wir haben das zum Beispiel auch in weiten Teilen der CDU und auch in anderen Parteien. Jetzt für nächstes Jahr im Bundestagswahl zeichnet sich ab, dass ich die einzige Frau unter den Kanzlerkandidaten wohl sein werde. Und ich führe nicht nur die AfD als Partei, sondern eben auch die AfD-Bundestagsfraktion. Ich glaube, dass es viel in deutschen Unternehmen zu lernen gibt und auch in der Parteienlandschaft, wie man Frauen gezielt fördert. Es fällt auf, und das hat der Preis richtig angesprochen, es melden sich ganz viele Männer zu Wort hier, aber wenig Frauen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir Frauen manchmal die Tendenz haben, uns nicht zu trauen. Damit fängt es an. Ich bin 11 Jahre in der Alternative für Deutschland und ich musste Frauen überreden, beispielsweise für Vorstandsämter mit zu kandidieren. Ich kann einfach nur sagen, traut euch. Unbedingt, geht nach vorne und führt beispielsweise beim Berufseinstieg, spielt das eine Rolle, führt hart Verhandlungen für eure Interessen und steckt vor allen Dingen nicht zurück. Denn in China gibt es ein Sprichwort, die Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Fu nü bam ben tian, das ist das chinesische Sprichwort. Und das ist etwas, hört sich vielleicht ganz lustig an, weil die Silben anders betont werden. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Nachholbedarf und darum kann ich auch nur jedem empfehlen, sich zu engagieren. Und wir in der AfD, wir setzen ein Frauen-Mentoring-Programm auf, um genau solche Förderprogramme auch mit zu veranstalten, damit sich mehr Frauen trauen.
Herzlichen Dank, Frau Weidel. Nächste Frage kann gerne an einen Mann gehen. Aber die Bitte, wer hat Dinge, die er ganz konkret jetzt in diesem Planspiel erlebt hat, die er vorher nicht kannte, die ihm nicht klar waren, dass das so läuft und dazu eine Frage hat? Alle? Dann frage ich mal. Ja.
Hört ihr mich? Ja. Und zwar, ich hätte auch eine Frage an Frau Weidel. Und
könnt ihr euch vielleicht ganz kurz auch mal kurz vorstellen, zumindest wo er herkommt?
Ich bin Konstantin, ich bin aus Bayern, Aschaffenburg. Und ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar, ich hatte den Fall, dass wir bei der Gesetzgebung ein Gesetz hatten, wo ich nicht 100% dahinter gestanden habe. Und es ist ein bisschen gegen, ja auch gegen meine persönliche Meinung auch, aber auch gegen meine Meinung in meiner Rolle war. Und wie man es schafft, Meinungen oder Gesetze zu vertreten, die vielleicht auch gegen die eigene Lebensweise sogar sind.
Also vielleicht könnten Sie das konkretisieren, wenn Sie mich direkt ansprechen, was Sie eigentlich genau damit meinen. Ich glaube, grundsätzlich gilt, das Allgemeinwohl im Blick zu haben. Aber ich würde gerne auf Ihre Frage eingehen wollen. Was meinen Sie damit konkret? Ja, bitte.
Ja, also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, es geht auch mir gerade auch um die Sexualität bei der Frage. Wie man, es ist kein Geheimnis, die AfD hat viele Punkte, wo sie nicht gerade für LGBTQ-Personen sich einsetzt und auch viele Personen gegen LGBTQ in der AfD sind und wie man ja diese Meinung vertreten kann.
Also ich glaube, hier herrscht ein Missverständnis, ein ganz großes. Das hat auch sehr viel mit medialem Framing zu tun. Also ich fühle mich in der Alternative für Deutschland sehr wohl. Wir haben einen hochliberalen Ansatz, was verschiedene Lebensweisen anbelangt. Und ja, das ist keine steile These, sondern das ist die Realität, weil sich eigentlich niemand, zum Beispiel, weil Sie mich ja angesprochen haben, an meiner Lebensweise stört. Was ich nicht gut finde insgesamt in den Debatten, und da sind wir gleich bei diesem Thema Ehe für alle, worauf Sie, glaube ich, abstellen, ist, dass in solche Gesetzesentwürfe völlig fachfremde Sachen reingemischt werden. Ich werde Ihnen auch sagen, welche. Bei der Ehe für alle wurde diese gesamte Gender-Ideologie. Moment, also ich möchte ja darauf antworten.
Natürlich.
Dieses ganze Gender-Zeugs damit reingemischt. Und da muss ich Ihnen sagen, das muss man auseinanderhalten. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden und soll in seiner Ehegemeinschaft, Partnerschaft glücklich werden. Und das stellen wir absolut liberal dar. Auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, was ich mit vertreten kann, gibt es das Rechtsinstitut der Ehe. Wenn Sie dieses Rechtsinstitut auflösen und dort ein Gendergemisch und ein Selbstbestimmungsgesetz mit reinmischen, dann habe ich damit Probleme. Das mag für Sie ein Widerspruch sein, das ist es für mich aber nicht.
Herzlichen Dank. Und von meiner Seite aus nochmal wirklich die Bitte, alles, was hier über die konkreten politischen Positionen der einzelnen hier vertretenen Parteien erfahren wollt, wissen wollt, könnt ihr auf deren Webseiten oder im Bericht aus Berlin bei uns, wo auch immer. Hier ist der Charme dieser Veranstaltung, ist, ihr habt es mal selber gemacht. Hier gibt es diejenigen, die das auch jeden Tag machen. Und wirklich das nochmal abzugleichen. Die Uhr tickt, es sind noch genau 42 Minuten und die Chance sollten wir nicht verstreichen lassen. Und um diese Frage jetzt trotzdem nochmal auch genau in dem Sinne weiterzuspielen, würde ich gerne Herrn Hoppenstedt nochmal fragen. Wie geht man damit um, wenn die Fraktion was machen will, was man selber gar nicht so gut findet?
Also bevor ich jetzt in dieser Wahlperiode parlamentarischer Geschäftsführer war, war ich in der letzten Wahlperiode Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, so hieß das. Und da musste ich eben relativ viel im Vorfeld, bevor wir ins Kabinett gegangen sind, mit Gesetzesentwürfen mit den Fraktionen sprechen. Also Herr Mützenich hat natürlich seine Wünsche. Und dann haben wir in einer Volkspartei wie der CDU/CSU auch ganz unterschiedliche Bandbreiten. Und am Ende muss man versuchen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und das ist logischerweise immer ein Kompromiss. Und häufig genug ist es leider in der Politik so, dass man 5 verschiedene Lösungsmöglichkeiten hat und von denen finde ich persönlich sozusagen manchmal sogar nicht eine einzige richtig toll, sondern meine Aufgabe ist es dann zu versuchen herauszufinden, was ist jetzt eigentlich diejenige Lösung, die am wenigsten schlecht ist. Und mit der muss man dann versuchen zu arbeiten und die durchzukriegen. Und jetzt mal auf die Frage nochmal von eben, wenn ich selber das alles machen sollte, ganz allein als Henrik Hoppenstedt, würde das Gesetz meistens anders aussehen. Aber auf der anderen Seite, das ist nun mal das Anstrengende in einer Demokratie, dass man eben versuchen muss, eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Und dazu muss ich Abstriche machen. Und was Besseres ist seit mehreren tausend Jahren übrigens der Menschheit auch noch nicht eingefallen.
Herzlichen Dank. Jetzt gehe ich mal ganz nach hinten.
Ich habe eine Frage
an... Kannst du auch kurz sagen, wer du bist und
ja,
wo du herkommst?
Ich bin Nele und ich komme aus Würzburg, bin 18 Jahre alt und ich habe eine Frage an Rea Schröder aus der FDP. Und zwar haben sich ja hier von den knapp 300 Leuten die allerwenigsten vorher schon gekannt. Das war eine ganz neue Gruppe und jeder hat irgendwie versucht, sich so ein bisschen zu positionieren oder auch seinen Platz zu finden in dieser neuen Dynamik. Und Sie sind ja auch 2021 neu in den Bundestag gekommen. Und da wollte ich fragen, was so Ihre Tipps sind oder vielleicht Ihre Erfahrungen, wenn man eben in eine Gruppe dazustößt, wo man vorher noch kein Teil war und selber erstmal so ein bisschen rausfinden muss, wo gehöre ich denn dahin?
Wie fremd sind Ihnen Ihre Kollegen?
Ja, vielen Dank für die Frage und auch erstmal, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe so ein bisschen die Debatte heute Morgen verfolgt und kann den Berufswunsch auf jeden Fall nur verstärken, den hier einige geäußert haben. Ich habe da ganz viel Talent gesehen und das macht mich sehr optimistisch für die Zukunft. Auf der einen Seite kann ich sagen, ich war ja, bevor ich Mitglied des Bundestags wurde, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Alle Parteien haben auch politische Jugendorganisationen und ich glaube, manche von euch sind da vielleicht auch schon engagiert. Wer es noch nicht ist, das ist eine ganz unheimlich gute Möglichkeit, sich politisch zu engagieren und einzubringen. Und deswegen kannte ich auch schon viele in der Fraktion. Aber ein Tipp, den ich habe, den ich geben würde, ist, dass man also sowohl in der Fraktion als auch im Parlament, man hat manchmal so eine Vorstellung davon, wie sind die Grünen, wie ist die SPD, wie sind die von der CDU. Und das stimmt manchmal und manchmal werden diese Unterschiede auch sehr deutlich. Aber an vielen Stellen lernt man hier auch Persönlichkeiten kennen, die unheimlich viel Erfahrung, interessante Sichtweisen und Perspektiven mitbringen und nicht selber schon vorher zu viel ein Bild von jemandem zu haben, sondern sich auch darauf einzulassen und festzustellen, dass man mit manchen Leuten in der eigenen Fraktion vielleicht Unterschiede hat, die man nicht erwartet hätte, mit Leuten aus anderen Fraktionen Gemeinsamkeiten und dass man manchmal auch Bündnisse auch in der Fraktion schließt von Leuten, wo man eigentlich vorher dachte, die stehen irgendwie, sind immer so im anderen, bei uns heißt das ja nicht Flügel, bei den das gibt es, glaube ich, bei Grünen und SPD, aber mit denen habe ich eigentlich bisher immer nicht übereingestimmt. Aber bei dem Thema, da sind wir auf dem gleichen Dampfer unterwegs und sich da auch immer wieder neu drauf einzulassen, Diskussionen zu führen und dabei auch selber die eigenen Werte und Positionen immer wieder auch zu adjustieren. Ich glaube, das ist was ich vielleicht so mitgeben kann, auch für die politische Arbeit, nicht zu sehr so Brücken im Kopf zu haben und sich oder die Brücken im Kopf zu haben und nicht so sehr Scheuklappen, sondern sich da auch immer wieder drauf einzulassen, um politische Bündnisse zu schließen.
Dankeschön. Damit auch alle Beteiligten hier auf der Bank mal zu Wort kommen, frage ich jetzt mal, wer hat denn eine Frage an Frau Mialic? Ja? Dann ist sie trotzdem in die Richtung gerichtet. Sagst du auch kurz?
Ich bin Junina aus Lüneburg und die Frage, die ich habe, was mich halt hier überrascht hat, ist, wie groß die Bedeutung der Landesgruppen ist. Das hatte ich überhaupt vorher nicht auf dem Schirm. Und was mich interessieren würde, also wie gesagt, gerne an alle, ansonsten, wenn das zeitlich nicht passt, dann Einzelne, wie das in den Fraktionen hier im Bundestag geregelt ist. Wir waren jetzt unterschiedlich. Bei mir war es beispielsweise, dass wir Bayern hatten, NRW und dann nach Himmelsrichtung. Ist das auch Himmelsrichtung abhängig? Ist das Bundesländer abhängig? Also wie ist das hier in den echten Fraktionen organisiert?
Jetzt gehen wir an die richtigen Stellen.
Genau, also die Bedeutung der Landesgruppen ist sicherlich auch in den einzelnen Fraktionen unterschiedlich. Also nach meiner Wahrnehmung spielt die Frage der Landesgruppen bei der CDU-CSU eine sehr, sehr große Rolle, weil, das kann Henrik Hoppenstedt aber sicherlich noch ein bisschen genauer erklären, weil da auch, ich sag mal, die Position in der Fraktion teilweise davon abhängt, in welcher Landesgruppe man ist oder beziehungsweise Ausschüsse und dergleichen. Das ist bei uns zum Beispiel etwas anders organisiert. Wir sind ja auch, ich sag mal, kleiner von der Fraktion her. Wir sind 170 Leute und wir kommen natürlich auch aus verschiedenen Bundesländern und haben natürlich auch unsere bundesländerspezifischen Organisationen, also die Landesgruppen. Und wir versuchen natürlich in den Landesgruppen auch, ich sag mal, die Perspektiven aus unserem jeweiligen Bundesland mit hier ins Parlament hineinzutragen. Also wir sind natürlich auf der einen Seite alle Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die sozusagen ganz speziell in ihren Themen arbeiten. Aber ich komme zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist das größte Bundesland. Ich komme zusätzlich sozusagen noch aus dem Ruhrgebiet. Es ist eine Gegend, die vom Strukturwandel geprägt ist, mit ganz spezifischen Problemen einfach auch. Und diese Perspektive, die versuchen wir natürlich auch noch mit einzubringen, so wie es ja die Abgeordneten in den Wahlkreisen ja auch tun, die sozusagen ihre Perspektive aus dem jeweiligen Wahlkreis auch noch mal mitbringen und versuchen, hier ins Parlament hineinzutragen. So vollzieht sich das in gewisser Weise auch in den Landesgruppen. Und wir organisieren aber auch über die Landesgruppen den Austausch, zum Beispiel auch mit Initiativen, Verbänden aus unserem jeweiligen Bundesland und versuchen das halt eben runterzubrechen, was wir hier bundespolitisch alles verhandeln, um es halt eben auch ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bestimmten Vereinen oder Verbänden dann auch noch mal näher zu bringen. Und das fördert den Austausch und das bereichert die politische Arbeit.
Dankeschön. Da die Frage an das gesamte Podium gerichtet war, gebe ich die Frage auch noch mal weiter an Dorothee Bär.
Also eigentlich ist die Frage, vielen herzlichen Dank dafür, eine klassische Frage für die CSU. Weil als ich das allererste Mal vor 22 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages wurde, hieß unser Landesgruppenvorsitzender noch Michael Gloß, den kennen wahrscheinlich nicht mehr alle hier im Raum. Unser parlamentarischer Geschäftsführer damals, Peter Ramsauer, der ist noch im Bundestag, ist mittlerweile auch der Dienstälteste. Und die haben damals zu uns gesagt, als wir neu und jung ankamen, es gibt nur eine einzige Landesgruppe im ganzen Deutschen Bundestag und das ist die CSU-Landesgruppe. Das wäre jetzt wahrscheinlich allen anderen hier egal, außer Hendrik Hoppenstedt, weil der in meiner Fraktion ist, der auch gerade reingerufen hat, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber da sieht man auch, wie in so einer Fraktion dann bestimmte Mechanismen stattfinden, weil auch in der ersten Periode war es so, dass wir eine sehr, sehr starke Landesgruppe hatten, die insgesamt mehr Mitglieder hatte als die ganze FDP-Bundestagsfraktion. Was uns eine, ja, das war damals toll. Wobei ich mich jetzt auch outen muss, ich mag die FDP, das ist völlig in Ordnung. Ich sage das nur, weil natürlich klar ist, ne? Man hat natürlich, sage ich mal, wenn es um Offshore vor der Nordsee geht, als Nicht-Meeresanrainer in Bayern vielleicht andere Voraussetzungen oder jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Klaus Ernst ist ja mein direkter Nachbar auch in Unterfranken. Da spielt natürlich bei uns in der Heimat eine ganz andere Rolle, was mit Stromtrassen von Nord nach Süd sind, als es vielleicht in anderen Bundesländern der Fall ist. Also insofern spielt die Landsmannschaft schon auch eine Rolle. Aber meistens geht es auch in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen dann auch wieder um die Themen. Aber so ein kleines bisschen eine Rivalität, die ist auch ganz gesund. Und jeder möchte immer das Beste für seine Heimat. Und ich glaube, auch jeder Abgeordnete würde von sich sagen, dass er den schönsten Wahlkreis in Deutschland vertritt. Und das macht es ja auch aus, dass man mit einer ganz großen Liebe, mit einem Engagement, mit einer Empathie für seine eigene Heimat kämpft. Und wenn ihr einfach nur im Hinterkopf behaltet, wie wichtig die CSU ist, hat sich schon für euch gelohnt die letzten Jahre. Danke.
Gib mal den. Nee. Ja.
Die Rolle der Landesgruppen sprechen. Also ein weiterer wichtiger Punkt aus meinen Erfahrungswerten, weil die AfD-Fraktion eine recht junge Fraktion ist. Wir sind mit rund 90 Abgeordneten gestartet und wir haben die Landesgruppen so aufgesetzt, dass sie eine Art Sounding Board sind für die Fraktionssitzung. Ihr habt gelernt, dass die Fraktionssitzungen am Dienstagnachmittag stattfinden. Der Fraktionsvorstand, also das Exekutivboard, tagt am Montag. Und wir haben die Landesgruppensprechersitzung direkt danach gesetzt, bei schwierigen Entscheidungen, zum Beispiel die der Fraktionsvorstand trifft. Wird das in die Landesgruppensprecherkonferenz reingegeben und die geben das nachher in die Landesgruppensitzung hinein, dass ein Vorabstimmungsprozess für die Fraktionssitzung am Folgetag stattfinden. Ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Abstimmungsprozess innerhalb der Fraktion.
Danke. Die nächste Frage geht an dich.
Jetzt. Wunderbar. Hallo zusammen, ich bin der Marius, ich komme aus dem schönen Forst am Niederrhein. Und zwar habe ich eine Frage gerade an diejenigen, die in bestimmten Ausschüssen sitzen. Wir hatten ja jetzt ein relativ eng getaktetes Zeitfenster, da wir nur 4 Tage Zeit für unsere Gesetzentwürfe hatten. Wir hatten auch in den Ausschüssen selbst dann zum Teil 25 Minuten oder so für bestimmte Themen. Dafür waren wir halt auch deutlich weniger Leute, als Sie das wahrscheinlich in den einzelnen Ausschüssen sind. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie viel Zeit haben Sie? Haben Sie nach hinten raus überhaupt so feste Fristen wie wir? Oder ist das so ein, ja, wenn du durchkommst, ist schön. Und wenn nicht, dann versuchen wir halt in einem Monat nochmal. Wie läuft das?
Wenn es okay ist, würde ich die Frage gerne an Herrn Mützenich geben.
Ja, in der Tat, natürlich haben wir auch Fristen. Ich will das jetzt nicht alles auseinanderklamüsern, aber ich würde mal sagen, wir bemühen uns schon innerhalb von einigen Wochen dann Gesetzespakete von Seiten der Bundesregierung oder ganz selten, wenn der Bundesrat sozusagen initiativ wird, dies dann auch auf den Weg zu geben. Ich finde, vielleicht haben Sie das ja auch erlebt, wenn man Parlamente vergleicht, dass der Deutsche Bundestag sich damals aufgrund der geschichtlichen Entwicklung dazu entschieden hat, ein Arbeitsparlament zu werden, dass das ein großer Vorteil ist. Ich glaube, das erhöht auch die Souveränität der Abgeordneten selbst, insbesondere wenn man das mit anderen europäischen Parlamenten vergleicht. Und gerade die Expertise, die dann in Gesetzentwürfe eingebracht wird, erhöht, glaube ich, dann auch letztlich die Wahrnehmung jedes einzelnen Abgeordneten dann auch in der Fraktion. Dass Sie das jetzt in 4 Tagen getan haben, ist sehr beachtlich. Manchmal haben wir auch sehr kurze Fristen, insbesondere dann, wenn die Bundesregierung das eine oder andere verschlafen hat.
Ich weiß nicht, ob sich Frau Schröder genau dazu melden wollte nochmal.
Das? Ja. Jetzt. Ich wollte zum Thema Ausschüsse noch was sagen, weil jeder von uns bekommt, glaube ich, regelmäßig so Nachrichten. Gerade donnerstags abends tagen wir teilweise bis Mitternacht oder darüber hinaus. Und dann bekomme ich manchmal so E-Mails, da steht dann drin, wo sind Sie denn alle? Das Parlament ist ja leer. Also warum steht denn da einer am Rednerpult und die Reihen, die sind nicht so voll wie jetzt, sondern da sitzen vielleicht 50 Leute. Und das habt ihr jetzt, glaube ich, die Woche so ein bisschen kennengelernt, weil vieles oder die eigentliche Arbeit an den Gesetzen, die findet natürlich nicht hier am Rednerpult statt und hier werden ganz neue Ideen dann ausgetauscht, sondern die meisten Diskussionen werden im Ausschuss auch in einer ähnlichen Weise schon mal geführt. Und das ist was, was mich auch so ein bisschen, als ich Mitglied des Deutschen Bundestages wurde, erstmal noch mal überrascht hat, wie viel passiert eigentlich in den Ausschüssen, wie viel passiert in der Regierung natürlich auch außerhalb der Ausschüsse an Verhandlungen und dass das wirklich so ein sehr mehrspuriger Prozess ist, bis so ein Gesetzesentwurf dann wirklich auch hier im Plenarsaal landet. Und ansonsten kann ich das aber auf jeden Fall so bestätigen. Ich bin im Ausschuss für Bildung und Forschung in erster Linie und da ist es so, wir tagen mittwochs vormittags immer von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und dann startet hier das Plenum und wenn dann der Bundeskanzler hier am Rednerpult steht oder die Minister in der Befragung sind, dann müssen wir natürlich alle da sein und deswegen müssen wir unsere Tagesordnungspunkte in der Zeit, die wir vorgegeben haben, auch durchhauen. Dann wird vielleicht auch mal gesagt, eigentlich waren 3 Minuten für die Berichterstatterrunde vorgesehen, jetzt hat jeder nur noch 2 Minuten, wenn das in Ordnung ist und so können wir uns aber in der Regel darauf einigen und kriegen dann auch einen ordentlichen Prozess hin und sind dann aber trotzdem auch hier, wenn es drauf ankommt.
Danke. Die nächste Frage geht an dich hier vorne.
Erstmal vielen Dank. Ich bin Leona Tabea, ich komme aus Thüringen, ich bin auch 18 Jahre alt. Diese Frage richtet sich an Alice Weidel, da wir derselben Fraktion in dem Sinne angehören, beziehungsweise derselben Partei. Wie gehen Sie mit dem Hass um, den Sie bekommen? Weil ich selber habe hier einen sehr krassen Hass abbekommen und es war eine ganz schöne Sache, damit auch umgehen zu können.
Ja, ich glaube, grundsätzlich sollte man sich eine Prise Resilienz und auch Gelassenheit antrainieren. Es gibt Auseinandersetzungen, in denen man auch was abbekommt. Aber gleichzeitig haben wir als Oppositionspartei und auch Oppositionsfraktionen die Aufgabe, zu kritisieren. Und das tun wir seit Jahren, den Finger in die Wunde zu legen. Und bekommt man natürlich auch die entsprechende Gegenwehr. Schwierig wird es, wenn es zum Teil unsachlich wird. Das haben wir gesehen, beispielsweise während der Corona-Politik. Jeder Corona-Maßnahmen-Kritiker war gleich ein Covidiot oder wurde in die rechte Ecke gestellt. Fand ich sehr, sehr schwierig, dass Auseinandersetzungen teilweise auch viel zu verkürzt geführt werden und hier eine Schwarz-Weiß-Malerei stattfindet. Das tut der politischen Debatte, auch gesellschaftspolitisch, überhaupt nicht gut, weil es die Spaltung Spaltung vertieft. Und dementsprechend glaube ich, weil ich ein freiheitlich denkender Mensch bin, dass wir alle uns gegenseitig gut zuhören, vor allen Dingen hier bei der Linken, dass wir uns alle, ja, weil Sie am lautesten hier sind, dass wir uns alle, egal welche Meinung wir haben, dass man sich gegenseitig stehen lassen sollte und erst mal zuhören. Und dann lebt die Politik davon, dass man Kompromisse findet, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, weil ansonsten führt das alles zu nichts.
Herr Hoppenstedt, Sie haben sich auch gemeldet.
Das muss mal jemand anschalten. Jetzt läuft's. Okay. Ich bin ja eigentlich gar nicht gefragt worden, aber nach dem, was ich jetzt von Frau Weidel gehört habe, würde ich jetzt trotzdem noch mal gerne Frau Weidel zwei Bemerkungen machen. Dass Sie sich hier hinstellen und dafür votieren, dass wir mehr differenzieren müssen in der Debatte, freut mich sehr. Und wir harren dann auch sozusagen der Umsetzung dessen, weil ehrlicherweise Ihre bisherigen Einlassungen in den Debatten das bislang nicht haben durchschimmern lassen. So, und mit dem Hass. Und das mit dem Hass will ich sagen, also ich plädiere dafür, dass wir in diesem Parlament, in diesem Plenum, wenn es irgendwie geht, versuchen, nicht immer gleich persönlich zu werden. Also meine Fraktion steht im Hinblick zur AfD in nahezu allen Punkten im krassen Widerspruch. Wir haben tiefgreifende inhaltliche Differenzen. Aber ich halte nichts davon, wenn man jedem AfD-Abgeordneten immer gleich die Nazi-Keule um die Ohren haut, auch wenn viele von denen möglicherweise in dieser Nähe sind. Ich glaube, das führt eher dazu am Ende des Tages, dass solche Fragen zustande kommen, wie Sie nämlich gerade gestellt haben, wie das eigentlich mit dem Hass passieren kann. Also wir produzieren dann auch sozusagen auf AfD-Seite eine Opferrolle, die der AfD am Ende dann eher nutzt als schadet. Und deswegen, glaube ich, tun wir insgesamt gut daran, wenn wir immer ein bisschen auch auf unseren Umgangston achten, weil der Ton auch ein Stück weit die Musik setzt und draußen auch eine Resonanz hat.
Dankeschön. Ich würde das Wort gern auch noch Frau Schröder geben und auch mit der Bitte, vielleicht nicht die parteipolitischen Debatten noch mal weiterzuführen, sondern einfach zu gucken, wie geht man damit um? Man wird ja auch angefeindet. Es gibt schwierige Momente, wo man im Wind steht. Ich weiß nicht, ob ihr das während des Planspiels auch schon erlebt habt. Wie geht man damit um?
Es ist ein großes Problem, dass Menschen, die sich politisch engagieren, auf kommunaler Ebene fängt das an, aber bis auch im Bundestag, dass die immer mehr Anfeindungen ausgesetzt sind. Das ist ein großes gesellschaftliches Problem, was ich wahrnehme. Und ich will aber auch betonen in aller Kürze, dass es auch an jedem Einzelnen ist, dafür zu sorgen, dass dieser Hass nicht weiter geschürt wird. Und das ist etwas, wo ich auch eine ganz besondere Verantwortung auch bei der Fraktion, aus der die Frage kommt, sehe. Denn wer selber Hass verbreitet, der sollte damit aufhören. Das gilt für alle. Und dann haben wir hoffentlich in der Politik eine Situation, wo Menschen wirklich zu einem Austausch der unterschiedlichen Meinungen kommen, aber nicht durch Ausgrenzung oder indem sie Menschen beleidigen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe im Deutschen Bundestag. Die einzige Richtung, aus der ich Hass, Beleidigung, gerade auch als junge Frau erlebt habe, das ist von ganz rechts gewesen. Und deswegen muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, alle zusammen.
Frau Bär.
Ich wollte zum Thema Hass gegen Politikerinnen und Politiker auch gerne noch was sagen und möchte es gerne auf eine andere Ebene bringen, und zwar auch mal an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gerichtet, die tatsächlich vor Ort noch viel, viel mehr aushalten müssen. und möchte euch jetzt mal tatsächlich auch in zwei Teile teilen, weil ich mir momentan noch mehr Sorgen mache um die Frauen in der Politik, um die jungen Frauen, weil das erleben wir auch, dass immer wenn Hassmails kommen, Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien, in der Regel ist es immer ein extrem sexualisierter Kontext bei Frauen. Also unsere männlichen Kollegen, wenn ich mich mit denen unterhalte, die kriegen auch du Idiot, du Vollpfosten. Aber bei uns ist es halt immer noch mal so, komm mal, du Fotze, komm mal, ich will dir das und das antun. Und das ist in einer ganz krassen Art und Weise immer noch mal wesentlich stärker gegen Frauen. Deswegen freue ich mich total, dass so viele Frauen sich gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen auch gerne Politikerinnen werden. Ich freue mich auch über jeden Mann, der kommt, aber ich sage nur, es ist für die Frauen momentan noch schwerer auszuhalten. Und das Wort Resilienz ist gefallen. Ich würde auch immer sagen, mein zweiter Vorname ist Resilienz. Trotzdem erlebe ich ganz oft, dass viele Frauen sagen, oder auch junge Männer, junge Väter, ich tue es mir nicht an, mich in die Öffentlichkeit zu begeben, sondern ich tue es auch meiner Familie nicht an, weil noch steht ihr wahrscheinlich meistens in der Regel alle alleine. Irgendwann seid ihr verheiratet, habt Kinder und dann überlegt man sich schon, tut man es den eigenen Kindern an, wenn es dann auf die eben auch überschwappt. Und deswegen glaube ich nicht, dass man Hass akzeptieren sollte. Wir arbeiten da auch ständig dran, Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben Hendrik in der letzten Periode zum Beispiel zum Thema Upskirting und Downblousing neue Straftatbestände geschaffen. Das bedeutet, man darf einer Frau nicht unter den Rock fotografieren oder in die Bluse rein. Jetzt kann man sagen, es gehört sich ja auch so und so nicht. Aber weil das ein neuer Trend war, gerade so kleine Kameras auf den Schuhen, auf Rolltreppen und einfach mal fotografieren in den Schritt rein und dann hochladen, ganz toller neuer Sport, müssen eben dann auch mal neue Straftatbestände geschaffen werden. Deswegen kann ich nur appellieren, es ist super, wenn ihr alle für den Bundestag kandidieren wollt, aber kandidiert vielleicht auch für den Gemeinderat, für den Kreistag. Wir haben in Deutschland nur 9% Bürgermeisterinnen, nur 9% Landrätinnen. Wir haben auf der kommunalen Ebene da total schiefes Gefälle. Lasst euch nicht verunsichern und im Zweifel meldet euch bei uns. Wir stehen da gerne als Paten zur Verfügung. Und ein letztes. Ich weiß, dass ihr einen Gesetzentwurf diskutiert habt zur Klarnamenpflicht. Bin ich als ehemalige Digitalpolitikerin strikt dagegen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber was ich gemerkt habe in den letzten 20 Jahren, die Drohungen kommen immer mehr unter Klarnamen. Das ist nicht mehr Hubertus 12345 und das ist nicht mehr der Vollpfosten 789, der einem schreibt, sondern das ist wirklich so der Hans Meier aus irgendwo, der einem das halt sagt und der einen damit konfrontiert. Deswegen hat es nichts damit zu tun, zeige ich mich mit meinem Gesicht, weil die meisten zeigen sich mittlerweile. Also bleibt stark, geht in die Politik, aber lasst euch auch nicht alles gefallen.
Ja, nur bitte.
Hallo. Okay, ich bin Alper aus Augsburg, aus Bayern. Und meine Frage wäre, ich habe in dem Planspiel sehr gelernt, wie wichtig es ist, Kompromisse zu schließen. Aber wir hatten oft Situationen, wo das einfach nicht gelingen wollte. Wie findet man dann da die Ausdauer als Abgeordneter, geht jetzt an alle, wie findet man da die Ausdauer, wirklich immer noch weiterzumachen, bis dieser Kompromiss endlich kommt? Danke.
Frau Mialic und Frau Heidenig.
Das ist ja das Wesen der Demokratie, der Kompromiss. Ja, und jetzt ist es natürlich vielleicht in der Opposition manchmal ein bisschen einfacher. Da muss man die Kompromisse sozusagen nur im eigenen Laden schließen, ja, was auch manchmal schon schwer genug ist. Aber dafür führt man dann halt eben gegebenenfalls inhaltliche Debatten auf Parteitagen. In einer Koalition ist es dann natürlich schon deutlich schwieriger. Also wir sind ja jetzt sozusagen, wenn man die Ampelkoalition nimmt, drei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Wahlprogrammen, mit unterschiedlichen inhaltlichen Ansichten und sich da halt eben in verschiedenen Fragen aufeinander zuzubewegen. Deswegen ist nicht einfach, aber wie ich finde, der Mühe wert. Ja, und bisher haben wir immer, egal wie schwierig die inhaltliche Auseinandersetzung war, sind wir immer zum Ergebnis gekommen. Und das ist auch das, was alle antreibt. Es ist nicht immer einfach. Und häufig führt man dann halt eben auch die Diskussion noch mal in der eigenen Fraktion, ob das jetzt nicht schon zu weitgehend war, ob man jetzt nicht vielleicht dann doch irgendwie überzogen hat oder ob das jetzt hätte sein müssen. Oder ja, da werden auch Debatten geführt. Ja, muss man nicht jetzt endlich mal einen Cut machen? Jetzt langsam mal Schluss hier mit diesen ganzen Kompromissen. Das sind schwierige Diskussionen, die man da führt. Ja, und das kommt vielleicht auch noch mal auf die allererste Frage zurück, wenn man dann noch irgendwie so ein bisschen zerrissen ist oder diese Zerrissenheit dann auch nicht unbedingt nach außen tragen sollte. Manchmal kommt es aber halt eben vor. Und dann kommt es auch vor, dass auch einzelne Abgeordnete sagen, ja, mit diesem Kompromiss kann ich jetzt nicht leben. Ja, und dann vielleicht auch anders abstimmen, als es die Mehrheit erfordert. Aber da kommen dann gerade wieder Aufgaben auf Personen wie mich als parlamentarische Geschäftsführerin oder Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender zu, halt eben dafür zu sorgen, dass die Mehrheit hergestellt ist und dass wir trotzdem gemeinsam als Koalition dann halt eben auch zu diesem Kompromiss stehen, ihn gemeinsam nach außen vertreten und auch entsprechend abstimmen. Und ja, das ist herausfordernd, aber es ist, wie ich sagte, das Wesen der Demokratie. Ohne Kompromiss könnten wir das hier nicht machen.
Dankeschön. Ich würde die Frage gerne auch noch mal weitergeben an Frau Reicheneck. Und zwar mit dem Fokus, ist es leichter, eine Position zu finden, wenn man sie dann nicht am Ende parteiübergreifend zu einer Mehrheit machen muss, wenn man im Prinzip in der Opposition arbeitet erstmal.
Auch ich scheitere an. Also an ist es, ich hätte es gerne noch ein bisschen bewegt, aber gut. Ja, natürlich hat man in der Opposition den Vorteil, dass man mit seiner Maximalforderung reingehen kann. Das ist natürlich auch die Rolle der Opposition, dass wir die Regierung da konkret kritisieren. Aber wir wollen natürlich auch was liefern, was wir stattdessen wollen. Also was ich ganz problematisch finde, ist immer nur zu sagen, boah, die blöde Ampel oder die Grünen sind an allem schuld. Das ist ja so der Favorit. Ich will schon konkret sagen, was ich eigentlich besser machen will, weil alles doof finden, das kann hier irgendwie jeder. So, also da haben wir überhaupt kein Problem mit, immer nur zu sagen, ist alles falsch. Was der Auftrag ist, ist zu sagen, was würden wir denn besser machen? Und natürlich, selbst wenn wir regieren würden, wir haben das ja schon in Thüringen, in Berlin, wir sind in Bremen dran, in Mecklenburg-Vorpommern, also man tut ja mal so, als ob die Linke eine reine Oppositionspartei ist, stimmt ja nicht, da sind wir ja auch bereit, Kompromisse zu schließen. Anders funktioniert es nicht. Man hat halt seine roten Haltelinien, man muss gucken, wie man da weiterkommt. Aber wir haben hier natürlich die Möglichkeit, erstmal unsere Position vorzustellen, damit zu überzeugen und dann nächstes Jahr dafür zu sorgen, dass wir stark genug sind, um auch in eine Regierung zu gehen. Ist ja ganz klar, da wird es dann nicht mehr so sein. Aber das haben wir auch bewiesen, dass das an vielen Stellen gut funktioniert. In Thüringen zum Beispiel, Bodo Ramelow in der Minderheitenregierung war auch nicht allzu einfach. Aber von daher, jetzt ist erstmal unser Auftrag zu zeigen, wo sind die Probleme, was würden wir besser machen. Daran würde ich auch eine gute Oppositionsarbeit messen. Nicht nur meckern, sondern liefern.
Danke. Herr Ernst, ich gebe die Frage auch nochmal an Sie weiter, weil Sie eine Partei vertreten, die es noch nicht so lange gibt. Inwiefern kann die Kompromisse machen, ohne schon von sich selbst abzuweichen?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Das Sie ansprechen, ist auch sehr real, weil wir ja gerade in drei Bundesländern da in Gesprächen sind. Also in Ergebnis dieser Gespräche müssen natürlich der Kern, das Wesen, der Inhalt einer Partei noch sichtbar sein. Wenn dies nicht mehr sichtbar wäre, dann darf man nicht reingehen. Es gab einen FDP-Politiker, den gibt es noch, der hat mir gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Das war Herr Lindner. Und natürlich werden wir uns auch überlegen, ob bei einem Koalitionsgespräch, wo man eigentlich Kompromisse machen muss, die in vielen Bereichen auch möglich sein, aber eben nicht am Kern einer Partei. Ich würde aber gerne noch einen Zusatz dazu sagen, der ist mir sehr wichtig. Das Problem bei Kompromissen ist ja, dass manchmal die Mehrheit der Bürger, die bestimmte Leute gewählt hat mit bestimmten Inhalten, nicht mehr zum Ausdruck kommt. Ich mache mir ein Beispiel, Mindestlohn. Ja, wir haben hier oft im Parlament, wenn ich mit den Leuten geredet habe, eine Mehrheit für den Mindestlohn gehabt, der aber nicht eingeführt wurde, weil über die Fraktionen eine andere Politik festgelegt wurde. Also damit ist der Wille der Bürger, die auch alle für den Mindestlohn waren, 80%, nicht mehr zum Ausdruck gekommen durch Entscheidungen des Parlaments, weil durch die entsprechenden Fraktionen und Parteien andere Entscheidungen in den Fraktionen getroffen worden. Und das ist ein Problem. Dann wendet sich man mit dem Bürger irgendwann mal ab und sagt, ich habe euch gewählt und ihr habt das gar nicht gemacht. Ihr seid mit dem Wahlprogramm angetreten, aber ihr habt das nicht gemacht. Ihr habt ganz anders abgestimmt. Also muss man immer gucken, dass man auch bei solchen Kompromissen nicht den Kern, den man eigentlich als Partei hat, verletzt. Weil sonst ist man in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar und wird dann auch nicht mehr gewählt.
Danke. Nächste Frage geht...
Okay. Hallo erstmal zusammen, ich bin Lina Börner, ich komme aus Unna, das liegt bei Dortmund und ich habe eine Frage so generell in die Runde und zwar, ja manche von uns saßen ja jetzt gestern Abend noch im Hotel und haben zusammen diskutiert oder auch ihre Reden für heute geschrieben und da wäre meine Frage zu, wie Sie es persönlich schaffen, am Ende des Tages sich von Ihrem Arbeitsalltag abzukapseln und einfach mal vielleicht nichts Politisches zu machen.
Ist die Frage an jemanden speziell gerichtet?
Nein.
Jeder ganz kurz? Schaffen wir das? Ganz kurz. Ich gebe Ihnen einfach das Mikro durch.
Ja, vielen Dank. Das mache ich mit mir alleine aus.
Also ich fahre immer Fahrrad hier in Berlin. Ich wohne in Charlottenburg, da fährt man so 5,5 Kilometer. Und wenn ich hier fertig bin, wann auch immer das abends ist, setze ich mich auf mein Fahrrad und fahre nach Hause. Und wenn man dann so ein bisschen frische Luft um die Nase hat, sich wehen lassen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann gehe ich eigentlich auch gleich ins Bett und lese irgendwie auf dem iPad noch die Zeitung, bis mir die Augen zufallen. Und das war's.
Ja, das ist ganz ähnlich. Ich habe vorhin geschmunzelt und habe gesagt, wenn der Tag denn mal endet. Ja, das ist nämlich in Sitzungswochen nicht immer so ganz klar, wann der Tag denn eigentlich endet. Und das ist Donnerstag meistens sehr, sehr spät. Aber auch sonst sind die Wochen ja hier sehr, sehr dicht getaktet. Und da fällt es in der Tat schwer, am Abend mal abzuschalten. Ich sag mal, in den Wahlkreiswochen ist es da deutlich einfacher. Und da kriegt man das besser geregelt. Hier hat man das Gefühl, man ist so in einem Hamsterrad. Aber auch da gibt es Strategien. Viel frische Luft, Sport ist immer eine gute Idee in dem Zusammenhang.
Ja, ich kann mich anschließen. Also ich find's unheimlich schwierig, muss ich sagen, in den Sitzungswochen. Ich komme manchmal abends also ganz schwer überhaupt zur Ruhe. Und also manchmal probiere ich dann eben auch so einzuschlafen über irgendwie Twitter oder Zeitung lesen, aber manchmal schaffe ich es auch nicht. Also es ist, also nimmt einen schon mit, gerade in den Sitzungswochen hat man viel im Kopf. Aber was ich mache, und das mache ich heute Abend, ist so einmal im Monat probiere ich mich mit Freundinnen zu treffen, auch in der Sitzungswoche einen Abend freizuhalten. Und das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber dann machen wir einen Spieleabend oder wir puzzeln. Und das ist was, was mir unheimlich viel Kraft dann gibt, auch durch die nächste Woche zu kommen.
Abends ein gutes Buch zu lesen und sehr früh morgens Sport zu machen, das hilft.
Also ich finde es immer ganz wichtig in Sitzungswochen, aber auch in Nicht-Sitzungswochen jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu laufen, dass man halt wirklich das Gefühl hat, und das in Berlin schaffe ich es leichter als zu Hause, weil hier sind dann doch, hier kann man mehr zu Fuß machen als im Wahlkreis, der ist riesengroß, mein Wahlkreis, da brauche ich das Auto. Und ansonsten bin ich Mutter von 3 Kindern, man hat gar keine Zeit, dass sich alles immer nur um Politik dreht, sondern die holen einen dann immer ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und neben der Familie ist außer Politik eins noch wichtiger, und das ist, also Politik zuerst. Aber wichtiger als Politik ist nur Fußball. Und wenn man den FC Bayern hat, dann ist alles gut.
Ja, also ich kann mich anschließen. Es ist gerade, nein, um Gottes Willen, es ist sehr schwer, sich in den Sitzungswochen irgendwie abends nochmal runterzufahren. Also ich bin großer Fantasy-Fan. Ich habe, glaube ich, komplett BookTok schon durchgelesen. Das ist meine eine Version. Oder ich höre total gern Metal, weil das macht den Kopf richtig frei. Und dann kann man sich auf jeden Fall nochmal auf was anderes konzentrieren, hat auch wieder ein bisschen Angriffslust. Und ja, ansonsten natürlich, wenn man hier Freundinnen hat, dann die auf jeden Fall treffen. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst dreht man hier wirklich durch. Also mit Twitter und Zeitung könnte ich nicht einschlafen. Da würde ich mich viel zu sehr aufregen. Aber Metal, Fantasy, Freunde. So.
Also ich treffe mich einfach abends, wenn es irgendwie noch geht, von der Zeit her gern mit Freunden, auch mit Leuten gern aus anderen Parteien. Da kommt man sich oft näher als hier im Plenum. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einigermaßen noch so den Überblick behält, was eigentlich einer wirklich denkt. Das kommt hier nicht immer zum Ausdruck.
Herzlichen Dank. Ich gucke nochmal und gebe das Wort dir, weil du dich die ganze Zeit schon so unglaublich aktiv meldest. Und ich habe aber eine Bitte, vielleicht kannst du darauf eingehen. Was hat dich in diesem Planspiel am meisten in der Arbeitsweise überrascht? Was war dir absolut unklar, und vielleicht ergibt sich daraus auch eine Frage?
Ja, das passt so ein bisschen schon da rein. Mein Name ist Ruben Lorenz, komme aus dem Saarland, bin auch dort im Stadtrat kommunalpolitisch engagiert bei der CDU, das aber nur am Rande. Für mich war es ganz interessant zu sehen, wie eng getaktet das hier alles ist. Also wenn ich jetzt das mit meinem Stadtratsmandat sehe, das ist alles so ein bisschen im Ehrenamtsbereich. Und hier hat man wirklich, auch wenn man mal zu seinem Abgeordneten gegangen ist, was dort in einem Terminkalender ist, das habe ich eigentlich immer nur beim Wahlkampf gedacht und dachte, das nimmt dann irgendwann ab. Aber diese Termine sind ja in einer solchen Fülle und immer nur so kurze Zeit dazwischen. Also das fand ich war schon sehr fordernd und auch, wenn man sieht, wie wenig Schlaf man auch so hat. Das wäre jetzt so eine Frage für mich. Wie hält man das durch, manchmal nur 4 Stunden oder so zu schlafen?
Wer von Ihnen schläft noch kürzer? Wollen Sie? Bräuchten noch das Mikrofon angeschaltet?
Vielen Dank. Vielen Dank für die Beobachtung. In der Tat, es ist alles sehr eng getaktet. Wir wollen ja bis 14 Uhr machen. Ich muss gleich vor die Presse und das eine oder andere sagen, was Kompromisse bedeutet oder eben nicht bedeutet. Man arbeitet sich dort ein und weil vielleicht nur noch so kurz Zeit ist. Vielleicht darf ich mal einen Gegenpunkt setzen. Ich freue mich unheimlich, wie viele eben aufgezeigt haben, dass sie politisch dieses Land begleiten wollen, dass sie das, wofür sie glauben, woran sie glauben, was ihre Werte sind, dass sie das umsetzen wollen. Und ich glaube, dass wir das gerade in diesen Zeiten auch brauchen. Und ich will Ihnen diesen Enthusiasmus nicht nehmen. Sie haben über das Schlafen eben gesprochen. Ich würde mal sagen, das ist noch das geringste Problem. Aber eins für mich, was mich sehr belastet, und ich glaube auch einige unserer Kolleginnen und Kollegen, weil deswegen auch einige aufhören, ist in der Tat der Hass, der sich hier breit gemacht hat, im Parlament, aber auch im Land. Es gibt einige, die das nicht mehr aushalten. Und deswegen will ich Ihnen sagen, unterschätzen Sie nicht, wie anstrengend das Ganze ist. Man stellt sich ganz schnell in die Öffentlichkeit. Ich sehe ja auch, wie viele hier bereits ihr iPhone und andere Dinge in der Hand haben. Ich weiß nicht genau, warum, aber es ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Man gibt viel von sich preis. Und das ist eben dieser hohe Preis, den Sie zahlen, und unterschätzen Sie nicht. Einige haben gesagt, Sie verbringen den Feierabend auch mit Freundinnen und Freunden. Das finde ich anerkennenswert. Unterschätzen Sie aber auch nicht, wie einsam diese Arbeit macht. Und das wäre mir noch mal wichtig gewesen, das vielleicht für Ihre Arbeit, die Sie vier Tage jetzt hier getan haben, auch zumindest aus meiner persönlichen Anschauung her zu hinterlassen. Vielen Dank.
Also alles, was Herr Mützen nicht gesagt hat, ist richtig. Aber ich wollte auch mal sagen, es macht verdammt viel Spaß. Und wenn ihr das überlegt, euch da zu engagieren, dann kann ich jedem wirklich nur raten, es auch zu tun. Es war eigentlich immer, nachdem ich Landwirt werden wollte und mein Vater mir irgendwann gesagt hat, Junge, vergiss es, wir haben keinen Hof, habe ich mir überlegt, was wirst du denn dann? Und dann war noch kurze Zeit Busfahrer im Gespräch. Das fand mein Vater schon besser. Aber am Ende habe ich gesagt, Mensch, wenn du irgendwann mal in die Politik gehen kannst, dann wäre das eine tolle Sache. Und ich möchte nur euch sagen, ich mache jeden Tag das, was ich immer tun wollte. Also viel mehr Glück kann man gar nicht haben. Und ich glaube, es geht vielen Kollegen bei all den Einschränkungen, die wir haben, doch sehr ähnlich. Deswegen von meiner Seite, wenn ihr Lust habt drauf, dann macht es auf jeden Fall.
Also ich kann da ganz gut anknüpfen, weil ich möchte auch nochmal betonen, es ist einfach ein ungeheures Privileg, ja, dass man hier sozusagen sich jeden Tag dafür engagieren kann und dafür einsetzen kann, was einem politisch wichtig ist. Und wie Heidi Reicheneck eben gesagt hat, für die Opposition, das gilt ja auch im richtigen Leben, meckern können sie alle. Ja, am Ende zählt auf dem Platz, um mal beim Fußballbeispiel zu bleiben. Und der Platz ist hier, der Platz ist in den Kommunalparlamenten, in den Landesparlamenten oder auch hier im Deutschen Bundestag. Hier kann man zeigen, dass man sich für das Gemeinwesen einsetzt. Aber Rolf Mützenich hat vollkommen recht. man darf sich von dieser Mühle auch nicht kaputt machen lassen. Ja, und dazu gehört Selbstorganisation und dazu gehört ein gutes Umfeld und vor allen Dingen Leute, die einen unterstützen. Und die Unterstützung muss man noch zulassen können, das ist auch sehr wichtig. Aber unterm Strich muss ich sagen, es ist sehr erstrebenswert und ich kann alle nur ermutigen, sich zu engagieren.
Okay, ich mache es kurz. Ich kann beidem, was Herr Hoppenstedt und Herr Mützen nicht gesagt haben, was abgewinnen. Und ich würde es so ein bisschen vielleicht als Synthese versuchen. Als ich damals in die Politik gegangen bin, da gab es ja diese ganzen Klischees, so dem Politiker geht es nur um Macht oder um ihre Dienstwagen, da geht es gar nicht um Werte oder da wird nur gestritten und das ist alles nur Show. Und ich bin damals auch in die Politik gegangen und habe angefangen, mich zu engagieren, weil ich gesagt habe, das muss ja nicht so sein. Also vielleicht auch ein bisschen der Aufruf, diejenigen, auch jungen Menschen, die hier sind, die sich engagieren wollen. Politik ist ein hartes Pflaster, das verlangt viel von einem ab, es macht gleichzeitig Spaß. Und dafür zu sorgen, dass das auch ein Umfeld ist, in dem gesunde, glückliche Menschen, die noch Zeit mit ihren Freunden verbringen können und die auf Basis ihrer Werte und Überzeugung miteinander streiten für die besten Lösungen für unser Land, dass das im Zentrum steht von politischem Engagement und von Politik, die wir im Deutschen Bundestag machen. Dazu hat auch jeder Einzelne einen Beitrag, den er leisten kann. Und mir ist nicht bang, wenn ich so viele junge, engagierte Menschen sehe und hoffe, dass ihr das vielleicht ein bisschen beherzigt bei eurem Engagement und dass eben genau das funktioniert und verwirklicht wird. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Kleine Schlussbemerkung von mir noch. Ich kann ganz, ganz, ganz viel unterstreichen, was jetzt in der letzten Runde vor allen Dingen gesagt wurde. Das ist ein Beruf, der unglaublich wichtig ist dafür, dass unser Gemeinwesen funktioniert, dass viele kleine Stimmen aus Unna, aus Thüringen, woher auch immer, irgendwo hier in diesen Gesetzgebungsprozess kommen. Deswegen freue ich mich, wenn ich euch sehe, dass ihr euch dafür interessiert, dass ihr diesen Weg gehen wollt. Und trotzdem ist es auch so, man gibt sehr, sehr, sehr viel Preis. Und wenn ihr zurückgeht, nach Hause kommt, kommuniziert das auch. Politiker wissen nicht alles, sondern sie müssen in unsicherer Situation irgendwie einen Mittelweg finden, der sehr vielen Interessen irgendwie gerecht werden muss. Wir sollten immer die kritischen Fragen eben von der Perspektive von vor Ort nach hier stellen. Aber ich finde, wenn man in die andere Richtung kommuniziert, auch deutlich machen, welche Beschränkungen es hier gibt. Ansonsten haben wir irgendwann eine Politiker hier, nur die das dickste Fell haben. Und das ist nicht besonders gut. Ich finde, in den letzten Tagen wurde ja auch einiges um diese Fragen nochmal diskutiert. Und ich finde, Politik bleibt ein hartes Geschäft. Aber es ist ganz gut, wenn es auch ein paar Sensible da drin gibt. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt nochmal großer Applaus für unser gesamtes Podium hier. Und wir haben den Termindruck angesprochen. Alle, die zu einer Pressekonferenz müssen, sind befreit. Und ich möchte gerne noch eine Frage nochmal stellen, die ich am Anfang schon mal gestellt habe. Nachdem wir jetzt das alles gehört haben, wer möchte jetzt immer noch Politiker werden? Ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr. Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein, für 4 Tage Demokratieerfahrung und alles Gute für euren weiteren Lebensweg und alles Gute für euer Zuhause. Tschüss.